Was für eine grossartige Botschaft, wo die Engel den Frauen gesagt haben, er ist nicht hier. Geht, er ist dort, wenn er es verheißen hat. Daran entscheidet sich alles, an der Verstehung von Jesus Christus. Sein Tod war nötig, sein Opfer, sein einmaliger Opfer, nicht von einem Tierli, sondern von sich selber. Sein Opfer nicht für seine Schuld, sondern für unsere Schuld, das war nötig. Aber einzigartig und entscheidend ist seine Auferstehung. Ich lade euch ein, gerade zu einem Gedankenwechsel. Was würdest du tun, was würde ein Mensch tun, nimm dich selber vielleicht, wenn du ein paar Tage irgendwo eingesperrt wärst und wieder frei kommst? Eingesperrt vielleicht nicht im Käfig, hoffentlich. Aber vielleicht eingesperrt irgendwo, weil ein Containerschiff das Meer versperrt und man nicht weiterkommt. Irgendwo gestrandet, weil ein Flugzeug nicht mehr zurückgeht oder man die nötige Impfung noch nicht hat. Irgendwo eingesperrt wie Alpinisten, die das Wetter überrascht und sie irgendwo in einer Hütte müssen bleiben, unfreiwillig und ausharren, bis der Sturm vorbei ist. Oder in einem Biwak, in einer Schutzhütte. Was würde dich zu Menschen tun, in dem Moment, wo wieder alles möglich ist, in dem Moment, wo sie wieder frei sind? Oder noch etwas anders, was würdest du machen, wenn auf einen Moment alle Corona-Massnahmen würden wegfallen und man wieder einfach machen könnte, was man will und wem es will? Was würdest du als erstes machen? Wenn du dich ungehindert könntest bewegen. Was würdest du als erstes machen? Schon oft haben wir, ich könnte über das dann miteinander austauschen, schon oft haben wir die Zeugnisse von Auferstehung gehört, vom Auferstandenen. Was hat Jesus als erstes zu tun? Die Evangelien unterscheidet sich ein bisschen bei den Einzelheiten, je nach Blickwinkel, wo sie beschreiben, was in diesen ersten Stunden und Tagen von der Auferstehung von Jesus passiert ist. Aber ich habe an dem immer wieder umgestudiert, was hat Jesus als erstes nach seiner Auferstehung tun? Und nach dem Bericht vom Johannesevangelium ist das erste, was notiert ist. Vielleicht hat Jesus sonst noch Sachen gemacht, die wir nicht sehen. Aber das erste, was notiert ist im Johannesevangelium, ist das Gespräch mit der Maria von Magdala. Jesus wendet sich als erstes nach seiner Freilassung aus dem Tod. Nach seiner Herrlichkeit an den Mensch und erst noch eine Frau, die in Not ist, die in Trauer ist, die in Verzweiflung ist. Was würden wir tun, wenn so alle Corona-Auflagen heute mit dem Amen von der Predigt würden wegfallen? Vielleicht würden wir alle miteinander in ein Restaurant gehen oder zu einem Familie-Freundestreffen. Jesus trifft sich auch mit seinen Freunden, wendet sich an die, die betrübt sind, die traurig sind, und geht zu ihnen. Ob das so ganz unvermittelte Anwendung schon für uns könnte sein, wenn wir dann wieder frei sind. Oder in dem Mass, wenn wir jetzt schon frei sind, wir sind ja nicht wirklich ganz festgefangen, nur ein bisschen zurückgebunden. Dass wir zu denen gehen, die trauern, die zweifeln, die verzweifeln, und ihnen begegnet und sie tröstet mit dem Wort von der Auferstehung. Und wie es so ist, wenn Trauernde Trost erfahren, Verzweifelte Hoffnung fassen, einmal ich erfahre es in meinem eigenen Sein, dann möchte man doch das oder der, wo einem tröstet, festheben. Noch viel mehr in der jetzigen Zeit. Was ist es festheben, wenn jemand da ist, der einem tröstet? Es verweilen bei jemandem, wo man nicht nur weiss, so sieht, sondern spürt, du bist da. Und ich glaube, der Maria ist ganz ähnlich ergangen. Sie wollte festheben, den Jesus, der ihre Trost gibt, wie es sonst nie gibt. Und Jesus weist sie nochmal zurück und sagt, rühr mich nicht an. Denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Geh du aber zu meinen Brüdern und segne, dass ich auferstanden bin. Und ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Vielleicht erinnert ihr euch an die Karfreitagspredigt, die da gewesen sind. Der Ausspruch von Jesus, mein Gott, warum hast du mich verloren? Und ich habe dort gesagt, dort redet Jesus ganz in seinem Sein als Mensch. So redet Menschen, mein Gott. Jesus hat immer anders geredet. Fast ausschließlich, mein Vater. Und jetzt sagt Jesus da, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Da redet Jesus als Gottes Sohn und nimmt uns mit ihnen in die Gottessohnschaft von ihm. Zu meinem Vater und eurem Vater. Und ich gehe hin zu meinem Gott. Und jetzt redet Jesus ganz als Mensch und eurem Gott. Das ist für mich so eine Perle aus Gottes Wort. Als Erstling von der Auferstandenen geht Jesus zu seinem Vater. Währenddessen Maria hingeht, wo kündigt die Auferstandene der Lösung, Gott Jesus in Himmel zu seinem Vater und macht die Erlösung, die er gebracht hat, rechtskräftig vor dem Vater. Er bringt die Erlösung vor den Altar, vor dem Vater und vollendet sie, macht sie fest, macht sie rechtskräftig vor dem Thron von Gott. Jetzt haben wir in ihm und durch ihn Erlösung. Jesus wird aus dem Tod erweckt, er ist auferstanden. Er vollendet den grössten Triumph der Weltgeschichte. In allen dicken Büchern dieser Welt gibt es grosse Errungenschaften von grossen Männern. Manchmal waren sie auch klein gewesen, aber vielleicht gescheit. Oder sie waren klein gewesen und haben gekehrt um die ganze Welt. Das hat die Bücher gefüllt. Aber die grösste Errungenschaft, das ist die von der Auferstehung. Und was macht Jesus? Zuerst. Wahrscheinlich etwas anderes, wie die meisten Menschen würden machen, nachdem dass sie einen Sieg errungen haben. Was machen so Durchschnittssportler, wenn sie gewonnen haben? Wir wissen es, Bern. Was machen wenn da Berner? Ob die auf dem Eis oder die auf dem Rasen? Was machen sie, wenn sie gewonnen haben? Eine riesen Party für sich selber. Und Jesus? Jesus feiert nicht sich selber, sondern er geht zum Vater. Geht zu seinem Vater zurück, vollendet unsere Erlösung. Er präsentiert, er proklamiert den Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Jesus gibt Rechenschaft beim Vater über sein vollendetes Erlösungswerk. Ich habe alles getan, was du gesagt hast. Es ist Tatsache, unser Gericht hat er drei seine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hat er uns zugänglich gemacht. Und nachdem, dass Jesus bei seinem Vater war, was macht Jesus dann? Er kehrt zurück zu den Brüdern, er schließt die Schwestern ein. Auch zu den Frauen kehrt Jesus zurück. Zu den Geschwistern. Und was macht er dort? Was tut, nachdem Jesus auferstanden ist, beim Vater war und zurückkommt, was tut Jesus bei denen, die er Brüder oder Geschwister nennt. Ich möchte mit euch nochmal herhören auf den Psalm, den wir am Karfreitag angefangen haben. Das prophetische Wort auf Kreuzigung im ersten Teil. Und auf die Zeit nach der Kreuzigung, die Herrschaft von Jesus, wo angefangen mit seiner Auferstehung und geht über das tausendjährige Reich bis in die Ewigkeit. Und ich möchte mit euch nochmal herhören. Ich werde nachher nicht mehr in Einzelheit über den Psalm predigen. Aber glaub, manches leuchtet auf von dem, was die Auferstehung gebracht hat, gewirkt hat. Ich lese aus Psalm 22, ab Vers 23. Da heißt ich, und da ist jetzt die Rede von Jesus, darum ich, Jesus. will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen, vor der ganzen Versammlung will ich dich loben. Genau das hat Jesus gemacht, nach seiner Auferstehung. Und ich lese weiter. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen von Jakob, ehrt ihn. Begegnet ihm in Ehrfurcht, ihr vom Volk Israel. Denn er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend ging er nicht hinweg. Nein, Gott wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf Jesus, als er um Hilfe schrie. Jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich, Jesus, in meiner Not dir versprochen habe, löse ich nun ein. Alle, die Ehrfurcht vor dich haben, vor dir haben, sind meine Zeugen. Die Armen sollen wieder satt essen. Alle, die nach dem Herrn fragen, sollen ihn loben. Euer Leben lang dürft ihr euch daran freuen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr ist König. Er herrscht über Nationen. Auch die Großen dieser Erde müssen vor ihm niederfallen. Sie, die immer mehr als genug zu essen hatten. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen. Alle Sterblichen, denen das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Die nachkommenden Generationen werden ihm dienen. Eine wird es der Nächsten von ihm erzählen. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen großen Taten hören. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Der Herr hat es vollbracht. Er hat gefragt, was tut Jesus, nachdem er bei seinem Vater war, nach der Auferstehung? Er geht zu seinen Geschwistern. Ich bleibe jetzt bei dem Wort, auch wenn Brüder steht. Er macht den Namen von Gott, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Botschaft vom Sieg bekannt. In der Versammlung, dort, wo die ersten Jünger zusammen sind. Der Herr hat es vollbracht. Das ist die frohmachende Botschaft, das ist die Botschaft, die Friede bringt, über das Wort Friede raus, wo Jesus sagt. Und wo Jesus Friede zuspricht, dort wird es Friede werden. Christus hat es vollbracht. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Die frohe Botschaft von Ostern ist also nicht, dass es wieder mal Schocke in Form von Osterhasen gibt. Und auch nicht, dass scheinbar im Süden das Wetter soll besser sein. Sondern die frohe Botschaft ist eine andere. Gott wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf ihn, als er um Hilfe schrie. Was ich dir, mein Gott, versprochen habe, löse ich nun ein. Die, die Ehrfurcht vor dir haben, sind meine Zeugen. Das ist Ostern. Oder Auferstehung, auch wenn mit Ostern mir heute vieles verbindet, was gar nichts mit Auferstehung zu tun hat. Die Versammlung von den Jüngern werden zeugen, dass das Versprechen von Gott in seinem Sohn erfüllt ist. Ich werde sterben, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Jesus verkündet den Geschwistern, jetzt hätte ich wirklich fast Brüder gesagt, siegreich Gottes Botschaft von der Auferstehung. Warum? Zum Lob von Gott. Zuerst zum Lob von Gott. Und zum Frieden von uns. Jesus hat mit seiner Auferstehung Gottes Ehre an unserer Stelle wiederhergestellt. Die Ehre, die wir Gott nicht gebracht haben, hat Jesus gebracht, hat sie wiederhergestellt. Ausgefüllt. All unser Mangel ausgefüllt. Und die Zeugen vom Auferstandenen haben es weiter verkündet. Und ihre Worte sind uns bis heute überliefert. Nun aber ist er auferstanden. Irgendwie höre ich bei dem Wort auch immer ein bisschen den Paulus. Nun aber ist er auferstanden. Das ist Thema im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Der Paulus, Sie kennen den ein bisschen, wenn er schreibt, führt in aller Länge, in aller Breite, in aller Höhe aus, wie wichtig das Auferstehung ist. Und er kommt zu dem grossen Bekenntnis, nun aber ist er auferstanden. Und wenn Jesus so verstanden ist und er zwischen ihnen nicht mehr gestorben ist, dann lebt er jetzt so, ist gegenwärtig unter uns. Seid ihr verstanden? Genau. Dann lebt er mitten unter uns. Und wenn er die Macht über den Tod hat, dann wirkt er in unserem Leben das so, dass der Tod auch nicht das letzte Wort in unserem Leben wird haben. Und bereits zur Zeit der ersten Christen in Korinth hat es immer wieder Menschen gegeben, wo das anzweifelt haben. Dann ist das zu gross oder zu klein gewesen, die Auferstehung. Korinther haben echt Mühe gehabt mit der Vorstellung, dass jemand nach dem Tod wieder aufersteht. Und viele haben angefangen, die Botschaft zu deuten. Umzudeuten. Irgendwo eine Symbolik zu finden für unser Leben, wo ja irgendwo in der Natur auch jeden Frühling wieder zu finden ist. Irgendwie so Gedanke, Jesus sei irgendwie nur symbolisch ein bisschen auferstanden oder irgendwie so in dem Gefühl der Menschen, die Jesus gern hatten. Die Gefahr war gross bei den Christen in Korinth. Einige haben versucht, das umzudeuten, so symbolisch. Es ist nicht wirklich, aber wir können ja etwas von dem symbolisch mitnehmen, was uns irgendwie auch hilft. Wo sie komplizierte, abgehobene Gedanken kommen und am Schluss irgendwie gleich auch die Tatsache, dass demnach Jesus nicht wirklich auferstanden ist. Grund genug für den Apostel, das Thema anzuschneiden. Ganz lieb fängt er an. Er sagte Paulus, ich erinnere euch aber an das Evangelium. Und ich glaube, das brauchen wir auch immer wieder. Die Erinnerung als Evangelium, auch Gottes Botschaft, dass wir erinnert werden an die einfache, aber doch entscheidende Botschaft. Es hat jemand so gesagt, mir hat das gefallen. Der Staub des Vergessens, die Spinnweben des Zweifels, der Dreck muss weg, damit die Leuchtkraft der Auferstehungsbotschaft wieder für uns strahlt. Da kommt etwas vom Frühlingsputz führen. He? Staub vom Vergessen. Ja, es gibt wirklich so Staub, wenn man Sachen vergisst. Die Fragmente auf der Festplatte, die einen Computer haben. He? Die machen, dass jeder neue Computer nach 5 Jahren langsam ist. Staub vom Vergessen. Spinnwebe vom Zweifel. Der Dreck muss weg, damit die Leuchtkraft von der Auferstehung wieder rauskommt. Was dort passiert ist, sagt der Paulus, ist eigentlich nicht schwierig zu verstehen. Es gilt anzunehmen. Der Paulus hat in wenigen Worten weitergegeben. Christus ist für unsere Sünden gestorben, nach der Schrift. Er ist begraben worden. Er ist auferstanden am 3. Tag. Für was? Für unsere Sünde. Für das, was wir vor Gott angerichtet haben. Für das, was wir uns eingebrockt haben, hat er aus, nicht gelöffelt, sondern ausgeschüttet mit seinem Blut. Jesus war wirklich tot gewesen. Aber am Morgen vom 3. Tag war das Grab leer gewesen. Wir haben das Zeugnis gehört vorher. Von den Frauen. Und alles nach der Schrift. Alles so, wie das erste Testament vorausgesagt hat. Es hat sich erfüllt. Manche von den Korinther ist das zu einfach gewesen. Und ich erlebe manchmal auch heute, ich rede nicht von euch und ich rede von niemandem mit Namen oder ich tue mit niemandem mit Finger auf sie zeigen, aber ich erlebe manchmal auch heute, wo Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, weil sie scheinbar immer das Einfache gehören. Nämlich, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für unsere Schuld. Und ich frage mich, ob das Einfache denn nicht das Größte ist. Manchmal, wo man lieber irgendwo eine Predigt lost oder sagt, wo mir ein Kommentar ist zu der aktuellen Situation wie von Gottes Wort. Aktualität, das ist unbestritten gut. Aber ich möchte viel mehr festheben an dieser einfachen Botschaft, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Ich möchte mich immer wieder an das erinnern und vor Gott stehen, dass er den Staub von meiner Erinnerung abputzt. Es ist überliefert worden. Der Auferstandene ist jeder Menge Menschen begegnet. Der Paulus zählte ganz viele Leute auf, er sagte Petrus. Und dann die Zwölfe und dann die 500 Brüder und die meisten. Und es ist, wie wenn der Paulus, der Korinther, würde sagen, hört, alle die haben Jesus gesehen und jetzt geht halt von Korinth nach Jerusalem und geht sie fragen. Jetzt sind wir schon ein Moment später. Aber das Zeugnis steht immer noch da. Eine gewaltige Schar von Augenzeugen. Ihr könnt hören, ihr könnt hören, was sie erlebt haben. Sie werden, sie haben euch bestätigt, sie haben Jesus erlebt und gesehen. Und Gottes Gnade ist, dass wir das Zeugnis von Paulus, von anderen vor uns haben, auch das Jahr an unserem Osterfest. Und könnt aufschlagen und nachlesen. Und was es für uns heute bedeutet, sie bedeutet für mich zuerst, dass Jesus lebendig ist. Wir haben einen lebendigen Herr. Ich glaube nicht nur, dass es Jesus einmal gegeben hat. Das glauben ganz viele Menschen, dass es Jesus gegeben hat. So ein historischer Jesus, so sagt man es manchmal. Einer, der mal gelebt hat, aber eigentlich heute nicht mehr mit uns zu tun hat. Nein, wir haben einen lebendigen Herr, der heute lebt und in alle Ewigkeit. Und ich glaube noch mehr, dass ich mein Vertrauen auf ihn setze und dass er bei uns ist. In uns ist jedem, der von Neuem geboren ist. Jesus ist immer dort, wo du auch bist. Und seine Auferstehungskraft will immer dort, wo du bist, durch dich durchwirken, in deinem eigenen Leben und darüber hinaus. Und Jesus feiert das Jahr die Erinnerung an seine Auferstehung. Er freut sich, wenn wir uns erinnern und bewusst sind, Jesus ist mitten unter uns. Er ist hier, beschenkt uns mit seinem Segen. Er ist da für unsere Schuld gestorben. Dass wir heute diese Vergebung können leben und erfahren. Dass wir Buße tun können und seine Gabe im Glauben annehmen. Jesus lebt, wir können mit ihm rechnen, mit ihm reden, mit ihm in Ewigkeit sein. Ich möchte es lernen, das gute alte Evangelium, wo aber Botschaft ist vom guten neuen Bund, anzunehmen und zu hören. Die Botschaft, Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift, begraben worden und am dritten Tag auferstanden nach der Schrift. Ich schenke dem Glauben. Ich bekenne das mit meinem Leben. Und ich möchte mich mit Gottes Hilfe daran festheben. Amen.